Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladhina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 1. Dezember 2022, gleich dem 10. Asar 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident in der Stadt Sanandaj eingetroffen. US-Sonderbeauftragter für Iran. Falls Sanktionen und Diplomatie nicht funktionieren, wird Biden der militärischen Option zustimmen. Teheran. US-Außenminister räumt Einmischung in innere Angelegenheiten des Irans ein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident in der Stadt Sanandaj eingetroffen. Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, ist heute Morgen Donnerstag zur Einweihung eines Wasserprojekts zur Bereitstellung von sicherem und nachhaltigem Trinkwasser sowie zu separaten Treffen mit Gelehrten und verschiedenen Bevölkerungsgruppen der iranischen Provinz Kurdistan in der Provinzhauptstadt Sanandaj eingetroffen. Während des Besuchs des Präsidenten in der Provinz Kurdistan wird das Wasserversorgungsprojekt vom Wassertransfersystem zur Wasseraufbereitungsanlage Sanandaj eingeweiht. Raisi wird zudem getrennte Treffen mit einigen Gruppen von Gelehrten der Provinz und sowie mit verschiedenen Teilen des Volkes haben. US-Sonderbeauftragter für Iran. Falls Sanktionen und Diplomatie nicht funktionieren, wird Biden der militärischen Option zustimmen. Laut Behauptungen des US-Sonderbeauftragten für Iran Robert Malley seien die Verhandlungen lang gewesen und aufgrund der Bedingungen, die Teheran während des Verhandlungsprozesses wiederholt gestellt habe, unterbrochen worden. Im Gespräch mit dem Herausgeber der Zeitschrift Foreign Policy sagte Robert Malley, diese Frage sei schwer zu beantworten, da sie bedeute, wie nahe sie an waffenfähigem, angereichertem, spaltbarem Material seien. Wie gesagt, nur noch einige Wochen. Obwohl die iranischen Verantwortungsträger wiederholt beteuert hätten, dass die Produktion und der Einsatz von Atomwaffen keinen Platz in der iranischen Verteidigungsdoktrin hätten, seien sie dennoch sehr nahe daran, genug spaltbares Material zu haben, um eine Atombombe herzustellen, erklärte Malley. Er behauptete, dass die Situation des iranischen Atomprogramms das Ergebnis der eigenen Entscheidung Irans und der Entscheidung von Donald Trump, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, sei, sich aus dem Atomabkommen zurückzuziehen. In Bezug auf die Entscheidung der Biden-Regierung, das Nuklearabkommen wiederzubeleben und ihren Eintritt in die Wiener Verhandlungen, sagte dieser hochrangige US-Diplomat, diese Verhandlungen seien aufgrund der Bedingungen, die Teheran wiederholt in den Verhandlungsprozess gestellt habe, langwierig und deshalb auch unterbrochen geworden. Merle fügte hinzu, wir verhängen Sanktionen, üben Druck aus und wenden Diplomatie an. Wenn das alles nicht funktioniere, habe der Präsident angekündigt, als letztes Mittel einer militärischen Option zuzustimmen. Denn wenn dies der einzige Weg sei, den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen, werde dies auch geschehen. Aber so weit seien wir noch nicht, erklärte der US-Sondergesandte für Iran. Er sagte, die Biden-Regierung hoffe immer noch, dass Iran seine derzeitige Praxis ändern werde. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdollahian, hatte kürzlich bei einer Pressekonferenz gesagt, bei den Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen war eines der Probleme, die zu der Verzögerung geführt haben, die Klärung der Anschuldigungen der Internationalen Atomenergieagentur IAEA. Der Vorschlag der amerikanischen Seite sei, zunächst zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan zurückzukehren und die Lösung der Probleme mit der Agentur auf Zukunft zu verschieben. Das heißt, wir sollten unsere neue Kernkraft entfernen, die auf der Grundlage des strategischen Gesetzes geschaffen wurde, und dann über die Probleme mit der Agentur sprechen, was eine unserer roten Linien war und wir nicht akzeptierten. Teheran, US-Außenminister räumt Einmischung in innere Angelegenheiten Irans ein. In einem Gespräch hat der US-Außenminister auf Äußerungen iranischer Verantwortungsträger zur Beteiligung des Westens an den jüngsten Unruhen in Iran reagiert. Am Mittwoch sagte US-Außenminister Antony Blinken unter Bezugnahme auf die Worte iranischer Verantwortungsträger über die Beteiligung des Westens an den jüngsten Unruhen in Iran, was im Iran passiere, betreffe in erster Linie die Iraner, ihre Zukunft und ihr Land. Bei all dem, was in Iran passiere, gehe es nicht um uns. US-Außenminister behauptete, einer ihrer grundlegenden Fehler sei, dass sie, iranische Verantwortungsträger, versuchen, mit dem Finger auf die Vereinigten Staaten oder Europa zu zeigen und zu behaupten, dass wir irgendwie dafür verantwortlich seien, die Proteste anzustacheln oder zu entfachen. Sie verstünden ihr eigenes Volk im Grunde nicht, sagte Blinken. Er erklärte weiter, der Fokus der Welt liegt zu Recht auf den Ereignissen, die sich auf den Straßen Irans abspielen. Der US-Außenminister behauptete auch, dass das Land daran gearbeitet habe, sicherzustellen, dass die Iraner Zugang zu der notwendigen Technologie haben, um miteinander und mit der Außenwelt zu kommunizieren. Zusammen mit anderen Ländern und internationalen Organisationen unternehmen wir weitere diplomatische Schritte, um zu zeigen, wie die Welt die Unterdrückung in Iran sieht, aber der Fokus sollte weiterhin auf dem iranischen Volk liegen. Bei diesen Veranstaltungen geht es um Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen des iranischen Volkes. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nosser Kanani Shafi, hatte jüngst bei einer Pressekonferenz zu den Äußerungen einiger westlicher Verantwortungsträger zu den Ereignissen in Iran gesagt, leider erlebten wir während der Ereignisse in Iran interventionistische Äußerungen und nicht konstruktive und Aktionen einiger Länder, die mit ihren unüberlegten und provokativen Schritten tatsächlich die friedlichen Forderungen einiger Teile der iranischen Gesellschaft verursachten und ungünstige Bedingungen geschaffen, die ein Gespräch mit Menschen, die friedliche, kritische Ansichten vertraten, verhinderten. Russland und China halten gemeinsames Militärmanöver ab. Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge hätten Russland und China ein 8-stündiges Militärmanöver im asiatisch-pazifischen Raum angehalten, bei dem der Flugzeuge der beiden Länder zum ersten Mal auf dem Territorium des jeweils anderen landeten. Diese Übung fand inmitten zunehmender Spannungen mit den Vereinigten Staaten statt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass chinesische strategische Bomber und Kampfjets am Mittwoch über dem Japanischen Meer und dem Ostchinesischen Meer geflogen seien. Das russische Ministerium erklärte weiter, diese Übung dauerte 8 Stunden lang, die Flugzeuge zweier Länder hätten zum ersten Mal auf dem Land des anderen landeten. Moskau und Peking beteuerten zudem, dass diese Übung in Übereinstimmung mit internationalem Recht durchgeführt wurde und ihr Ziel nicht darin bestand, irgendein Land zu bedrohen. Diese Übung findet inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA auf der einen Seite Russland und China auf der anderen Seite statt. China hat Differenzen mit den USA wegen unter anderem der militärischen Präsenz in der Pazifikregion. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau haben sich aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine verschlechtert. Moskau wirft EU-Ländern Vertuschung ihrer Gesetzesverstöße vor. Russlands UNO-Botschafter hat den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, EU, vorgeworfen, mit ihrem Vorschlag auf die Einrichtung eines Spezialgerichts zur Untersuchung des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine ihre eigenen illegalen Aktionen vertuschen zu wollen. Die Europäische Union hatte die Einrichtung eines Sondergerichts zur Untersuchung von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeschlagen. Das Gericht soll demnach die Unterstützung der Vereinten Nationen haben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte ein solches Tribunal seit langem gefordert. Russland muss für seine entsetzlichen Verbrechen bezahlen, einschließlich seines Verbrechens der Aggression gegen einen souveränen Staat, sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft. Wassily Nebenzia, der russische UNO-Botschafter, sagte Reportern, solche Vorschläge seien so zahlreich geworden, dass es schwierig geworden sei, ihnen zu folgen, und betonte, sie erfinden Regeln und erklärten sie dann für universell und versuchten schließlich, sie in die Autorität der Organisation der Vereinten Nationen einzubeziehen. Dies sei ein Beispiel für die sogenannte rechtsbasierte internationale Ordnung, fügte Nebenzia hinzu. Von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hatte am Mittwoch vorgeschlagen, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte für die Unterstützung der Ukraine zu nutzen. Kurzfristig könnten mit internationalen Partnern eine Struktur geschaffen werden, um die durch Sanktionen blockierten Mittel zu verwenden und zu investieren, sagte sie am Mittwoch in Brüssel. Französischer Botschafter in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Aus Protest gegen die inakzeptablen Äußerungen der französischen Außenministerin in der Nationalversammlung ist der französische Botschafter in Teheran, Nicolas Rocher, am Mittwoch ins Außenministerium der Islamischen Republik Iran einbestellt worden. Grund dafür sei anhaltende Kritik der französischen Regierung am Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Protestler in Iran. Bei diesem Treffen sei dem französischen Botschafter der heftige Protest der Islamischen Republik Iran gegen die grundlosen Anschuldigungen der französischen Regierungsvertreter gegen unser Land mitgeteilt und solche inakzeptablen Interventionen sei angeprangert und verurteilt worden, hieß es dazu aus dem iranischen Außenministerium. Es wurde betont, dass der instrumentelle Missbrauch und die Doppelmoral Frankreichs und einiger europäischer Länder in der Frage der Menschenrechte der Islamischen Republik Iran großes Bedauern bereitet und inakzeptabel sein, und deshalb sei es für diese Länder notwendig, ihren Irrweg, der gegen den unbestreitbaren Grundsatz des Völkerrechts im Bereich der Achtung der unabhängigen nationalen Souveränität der Länder verstoße, zu korrigieren. Darüber hinaus wurde betont, dass diesen Ländern jede Kompetenz fehlt, um Menschenrechtslage in Iran anzuprangern, da sie auf einseitige und erzwingende Vorgehensweisen zurückgreifen, die den Rechten der Nationen widersprechen. Nicolas Rocher, Frankreichs Botschafter in Teheran, versprach, die Beschwerde der Verantwortlichen der Islamischen Republik Iran an die Regierung in Frankreich weiterzuleiten. Die französische Außenministerin Catherine Colonna hatte jüngst in einer Rede in der französischen Nationalversammlung das harte Vorgehen der iranischen Ordnungskräfte gegen die Demonstranten kritisiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zwei Darstellungen des Krieges in der Ukraine stoßen in der öffentlichen Wahrnehmung unvereinbar aufeinander. Der Westen sieht Russland schwach und nicht in der Lage, an der langen Front gegen die Kiewer Armee entscheidend voranzukommen, während es zivile Ziele in der Restukraine angreift. Die Mehrheitssicht ist, Russland geht exakt nach den eigenen Ankündigungen vor und zerstört Kiewer Infrastruktur, um den Marsch auf Odessa vorzubereiten. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hössel, sieht in unserem Interview Russland weit weniger hart vorgehen als beispielsweise die USA in Afghanistan, Syrien oder gar im Irak. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Horschel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Herr Horschel, im Ukraine-Krieg ist eine Art Stillstand eingetreten. Vom Krieg wird nur noch am Rande berichtet. Zuletzt heißt es dazu, Russland zerstöre ganz gezielt die Infrastruktur des Landes sowie die zivilen Einrichtungen. Mehr dazu würde ich gerne von Ihnen hören.
Wir durften das Anfang dieses Jahrtausends 2003 im Irak schon bewundern, aber auch späterhin wieder, dass hier tatsächlich die Amerikaner die Infrastruktur bis zur letzten kleinen örtlichen einspurigen Brücke im Irak zerstört haben, während die Russen einen mehrstufigen Plan haben und nun, weil die Ukraine nicht nachgibt und nicht aufhört, die Bürger zu drangsalieren, zu foltern, zu ermorden, die Gefangenen, die sie haben, russische Gefangene zu erschießen, nachdem sie sich ergeben haben. Da gibt's Videos, also die Gräuel aus der Kiewer Richtung sind furchtbar. Und da ist auch kein Stoppen möglich. Kiew tut das natürlich, weil die Amerikaner das befehlen, US, Washington. Und das machen die und pumpen da gewaltige Milliardenmengen rein. 100 Milliarden sind bereits weg und weitere 55 Milliarden oder 50 sind in der Debatte. Und es gibt inzwischen einen innenpolitischen Streit dort. Und Russland tatsächlich hat über die Hälfte der Energieinfrastruktur der Ukraine flachgelegt mit den Bombardements und greift auch sonst militärische Infrastruktur an, ganz bewusst nicht die zivile. Wobei wir eben wissen, das ist seit Beginn dieser Kämpfe so, seit Russland dabei ist, dass also die Ukraine ihre Militärfahrzeuge in die Nähe ganz bewusst von zivilen Einrichtungen fährt oder direkt darin parkt. Wir haben die Geschichte noch im Kopf von dem Supermarkt in Kiew, der ein Lager geworden war für Militärmaterial, solange bis die Russen dort eine Hyperschallrakete reingeschossen haben und den ganzen Block flachgelegt. Es hat einen Aufschrei in der Welt gegeben, der war ja auch verlassen, aber das Militärmaterial war natürlich da drin und das war dann weg. Und das verstehe ich, dass das Ärger macht, aber hier ist eine riesige Propagandaschlacht im Gange. Und das Verrückte ist ja, nur eine kleine Minderheit der Staaten hat sich den Sanktionen angeschlossen. Man kann davon ausgehen, dass nur eine kleine Minderheit der Staaten den Propagandamüll aus der NATO glaubt. Und das bedeutet, mit jeder dümmlichen Stellungnahme, sei es vom NATO-Generalsekretär, sei es vom amtierenden US-Präsidenten, sei es von sonst wo aus der NATO, isolieren sich die NATO-Mitglieder weltweit immer mehr. Und was Russland hier tut, ist ein Mehrstufenplan. Und es wird natürlich härter zuschlagen, je länger der Krieg dauert, je länger dieser vollkommen sinnlose Widerstand des kleinen Nachbarn gegen die russischen Bestrebungen, ganz schlicht die Ukraine aus der NATO rauszuhalten, die Nazis abzuservieren, die in der Ukraine immer mehr Macht bekommen. Klar, weil das sind die Hardliner, die anderen haben schon lange keine Lust mehr zu diesem Krieg. Und dann schließlich natürlich auch, dass eben die russischen Menschen in der Ukraine, also die, die Russisch sprechen und sich nach dem im russischen Ritus des orthodoxen Glaubens bewegen, dass die endlich nicht mehr unterdrückt werden. Und das bedeutet, dass zumindest ein Geländeteil bis hin zur hauptsächlich russisch bewohnten Stadt Odessa noch zu erobern wäre. Und diese Dinge werden passieren, wenn Kiew hier nicht nachgibt. Also, dass tatsächlich Bombardements auf die Infrastruktur stattfinden, ist nicht anderes als etwas Normales in einem Krieg, der ja eigentlich von dem traurig ist, wenn er zur Normalität wird. Aber das ist etwas, das eben nicht Russland zu verantworten hat, wie der Westen lügt, sondern das hat der Westen über 8 Jahre seit dem CIA-Putsch auf dem Maidan so vorbereitet und seitdem so durchgezogen, bis hin zur Drohung durch Zelensky mit atomarer Bewaffnung der Ukraine am 19. Februar 2022 auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor Zeugen. Das YouTube-Video habe ich verlinkt auf meiner Website im Rahmen der Petition Frieden für Deutschland. Übrigens neue Bestrafung hier. Google macht meine Partei, die Neue Mitte, nicht mehr auffindbar. Wenn man die googelt, sieht man die nicht. Und die Petition Deutschland für Frieden ist auch über Google nicht mehr zu finden. Und das zeigt, dass wir genau auf dem richtigen Weg liegen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, wir berichten auch heute aus dem Leben des iranischen Dichters und Weisen Nosseh Chosro, der im 11. Jahrhundert nach Christus im damaligen Groß-Iran gelebt hat und zur Kulturgeschichte Irans gehört. Beim letzten Mal haben Sie erfahren, dass der große iranische Dichter Nosseh Chosro schon als junger Mann als Hofschreiber diente, aber mit 43 Jahren infolge eines Traumes einen geistigen Wandel erfuhr, sich nach Mekka zum Hause Gottes begab und 7 Jahre der Heimat fernbleibt. Nach seiner Rückkehr diente er nicht mehr den Seldschuken-Herrschern, sondern widmete er sich der Gottesanbetung, lehrte islamische Weisheit und führte ein asketisches Leben. Er dichtete: Nekuhesh makon charche nilu farira, borun kon ze sar bad khire sarira, choto khod koni akhtar khish ra bad. Beschwer dich nicht übers Schicksal, über Himmel und Gestirn. Entferne lieber den Rauschtrunk Eigensinn aus dem Gehirn. Denn du selber verdirbst dir das Schicksal und machst es zum Unstern. Zu Beginn seines Reiseberichtes Safarname, welcher eines der von ihm erhalten gebliebenen wertvollen Büchern ist, schildert Nosseh Chosro den Traum, der sein Leben veränderte, wie folgt. Ich träumte in einer Nacht, dass einer zu mir sagte: Wie lange willst du noch diesen Wein trinken, der den Menschen dem Verstand raubt? Es ist besser, wenn du bei Verstand bist. Ich antwortete: Die Hakim, Weisen, können nichts anderes fabrizieren, was den Kummer der Welt vermindert. Die Antwort war: In der Sinnlosigkeit und der Benommenheit ist keine Erleichterung. Keiner kann ein Hakim, Wegweiser genannt werden, der den Menschen den Weg zur Benommenheit zeigt, sondern man muss etwas verlangen, welches den Verstand und die Wachsamkeit vergrößert. Ich sagte, woher soll ich das bekommen? Jener sagte, wer suchtet, der findet. Und dann zeige er in die Gebetsrichtung zur Kaaba in Mekka und sagte danach nichts mehr. Ich bin aus dem gestrigen Schlaf aufgewacht und nun muss ich aus dem 40-jährigen Schlaf aufwachen. Nasser Khosrow fasste den Entschluss, all sein Tun und Verhalten zu ändern, und weil ihm im Traum die Gebetsrichtung gezeigt worden war, begab er sich auf die Reise nach Mekka. Er trat im Jahre 437 nach der Hijra, also 1045 oder 1046 nach Christus, in Marw, Nordost-Iran, in Begleitung seines Bruders Abu Said und eines indischen Dieners seine Reise an. Über die nördlichen Gebiete Irans zog er nach Syrien und Kleinasien, suchte Palästina auf und zog weiter nach Mekka. Dann begab er sich nach Ägypten. Später reiste er erneut nach Medina und Mekka und nach dem Pilgerbesuch zum Hause Gottes, der Kaaba, kehrte er über die südlichen Regionen Irans in die Heimat zurück und ging schließlich nach Balch. Diese Reise dauerte ungefähr 7 Jahre und er legte eine Strecke von 3000 Farsang zurück. Wenn man davon ausgeht, dass damals ein Farsang ungefähr 6 Kilometer entsprach, war dies eine Strecke von 18.000 Kilometern. Seine 7-jährige weite Reise bescherte Nasser Khosrow seine geistige und seelische Veränderung und uns seinen Reisebericht. Nasser Khosrow blieb 3 Jahre lang in Ägypten und dort lernte er die ismailitische Rechtsschule kennen und wurde ihr Anhänger. Die Anhänger dieser Rechts- und Denkschule sind der Meinung, dass nach Imam Jafar Sadiq, Friede sei mit ihm, dem 6. Imam der Schiiten, einer seiner Nachkommen namens Muhammad ibn Ismail der Vorsteher der Muslime sein soll und dass dieser im Verborgenen weiterlebt. Da die Ismailiten großen Wert auf Denken und Einsatz der Vernunft legten, fühlte Nasser Khosrow sich von dieser Rechtsschule angezogen. Er erreichte eine solche Stufe, dass ihn der fatimitische Kalif in Ägypten, Al-Mustansir Billah Abu Tamim Ma'ad ibn Zahir, der von 1035 bis 1085 regierte, zum Vertreter der Ismailiten in Khorasan, zum Hujjat-e Khorasan bestimmte. Bei seiner Rückkehr nach Khorasan im Jahre 1052 nach Christus war Nasser Khosrow 50 Jahre alt und es herrschten die Seldschuken. Der Dichter begab sich nach Balch und begann dort, Anhänger für die ismailitische Richtung zu gewinnen und sie in die verschiedenen Orte zu schicken, damit auch sie die Überzeugungen dieser schiitischen Schule verbreiten. Zugleich nahm er Diskussionen mit den Gelehrten der sunnitischen Schule auf. Mit der Zeit mehrten sich jedoch seine Gegner und bereiteten ihm zusehends Schwierigkeiten. Anscheinend hatten einige sogar in einer Fitwa erklärt, dass er zu töten sei. Es kam zu einem heftigen Streit zwischen Nasser Khosrow und den damaligen Gelehrten, der bis ans Lebensende in seinen Werken Widerhall fand. In seinem Gedichtband beklagt er sich über seine Zeitgenossen und die seldschukischen Herrscher und sunnitischen Gelehrten in Khorasan. In den meisten seiner Kassiden spiegelt sich der harte Kampf gegen seine Gegner wider. Zum Beispiel dichtete er: در بلخ ایمنند زهر شری، میخار و دوست و لوتی و زنباره، ور دوست دار آل رسولی تو، چون من ز خانمان شوی آواره. In Balch sind sie sicher vor jedem Ungemach. Säufer, Diebe, Schürzenjäger und Leute wie das Volk von Lut. Doch die Freunde der Familie deines Propheten werden wie ich obdachlos. Thank you. Nachdem er immer mehr Ablehnung und Feindschaft begegnete, verließ Nasser Khosrow Balch und ging in andere Städte von Khorasan. Er setzte dort und in einigen Städten von Mosandaran am Kaspischen Meer seine Werbung für die ismailitische Schule fort. Es versammelten sich anscheinend in Mosandaran auch einige Anhänger um ihn, aber insgesamt gesehen stieß er auf Ablehnung und wurde allerorts mit Knüppeln und Steinwürfen begrüßt. Schließlich zog er sich nach Yumgan in der Gebirgslandschaft von Budakhshan, heutiges Afghanistan, zurück. Dort blieb er 15 Jahre lang und schrieb Bücher. Die meisten seiner Werke sind in dieser einsamen Gebirgsgegend entstanden. In jenen Jahren wurde er von den Ismailiten Ali ibn Asad ibn Harith unterstützt. Auf dessen Wunsch schrieb er sein Buch Jami al-Hikmatain über die ismailitische Lehre. Nasser Khosrow blieb bis an sein Lebensende in Yumgan und wurde dort beigesetzt. Es heißt, dass sein Grab einige Zeit später Pilgerstätte der Ismailiten wurde. Daulat Shah Samarkandi, ein Dichter und Biograf, der im 15. Jahrhundert nach Christus lebte, berichtet in seinem Tazkirata Shaura, einem biografischen Nachschlagewerk über Poeten: Das heilige Grab des Weisen Nasser Khosrow liegt im Yumgan-Tal. Und dieser Ort gehört zu Badakhshan. Die Reisenden haben danach das Grab des Dichters in diesem Tal gesehen und es existiert heute auch noch und es kursieren darüber Erzählungen unter den Bewohnern der Gegend. Der lange Verbleib von Nasser Khosrow in Yumgan führe zur Etablierung und Verbreitung der ismailitischen Überzeugung in einem weiten Teil von Badakhshan und benachbarten Gebieten bis nach Kokand und Bukhara, heutiges Usbekistan. Es gibt heute noch in diesen Gebieten Ismailiten. Nasser Khosrow hat wertvolle Werke sowohl in Poesie als auch in Prosa hinterlassen. Seine Prosawerke sind Safarname, Reisebericht, Gushoyesh Varahoyesh, so viel wie Wissen und Befreiung, Khan al-Khan, über die ismailitische Philosophie, Zod al-Musafirin, Nahrung der Reisenden, Wajhiddin, das Gesicht der Religion, Jami al-Hikmatain. In seinem Safarname beschreibt Nasser Khosrow ausführlich seine siebenjährige Reise in einem einfachen Stil, mit genauen Angaben zur Geografie und über die Geschichte und Bräuche der Völker, die er unterwegs kennenlernte. Die anderen Bücher in Prosa handeln über die Argumentation und die Erklärung von verschiedenen Themen der Lehre der Ismailiten und erwidern Fragen zu der Glaubenslehre dieser Rechtsschule. Das wichtigste dieser Werke ist das Zod al-Musafirin. Es gehört zu den sehr berühmten Werken über die Theologie der Ismailiten. Nasser Khosrow schrieb dieses Werk 453 nach der Hijra, 1060 nach Christus. Das Buch umfasst 27 Kapitel und Nasser Khosrow untersucht in ihm die Positionen klassischer Philosophen wie Platon und Aristoteles und argumentiert gegen einige der Ansichten früher islamischer Philosophie. Er diskutiert in diesem Buch die Verbindung zwischen Seele und Körper und die Auferstehung von den Toten, lehnt den Glauben an eine Reinkarnation, Wiedergeburt ab und führt den Beweis für Belohnung und Bestrafung im Jenseits. Auch das Buch Wajhiddin ist ein bedeutendes Werk Nasser Khosrows. In diesem Buch erläutert er bündig theologische Themen und Deutungen, das Wesen der gottesdienstlichen Handlungen und die religionsgesetzlichen Regeln gemäß der Schule der Ismailiten. Die Prosawerke von Nasser Khosrow weisen alle einen einfachen und flüssigen Stil auf und sind eine ausgezeichnete Quelle für philosophische und scholastische Begriffe in Persisch. Um seine scholastischen Werke zu verstehen, werden Grundkenntnisse der Philosophie erforderlich. Alle Werke Nosser Chosrus blieben uns erhalten und wurden neu aufgelegt. Wir werden im nächsten Teil weiter über diese historische iranische Persönlichkeit berichten. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender, 21. März 1991, vom Ayatollah Khamenei eingeführte Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Als wichtigste Kapazität wissensbasierter Unternehmen kann der Einsatz von jugendlicher Elite angesehen werden. Eines der positiven Merkmale wissensbasierter Unternehmen ist die Beschäftigung von gut ausgebildeten Menschen in diesem Bereich. Die Beschäftigung auf diesem Gebiet ist die Beschäftigung der Elite und der gebildeten Arbeitskräfte, Kräfte, die die Fähigkeit haben, ihre Umgebung zu verändern. In unserem Land gibt es mehr als 4 Millionen Studenten und mehr als 14 Millionen gebildete, motivierte und einflussreiche junge Menschen sind bereit, Großes zu leisten. In einer wissensbasierten Wirtschaft ist der Einsatz von Wissen und Informationen von grundlegender Bedeutung, denn die Produktion und Verbreitung sowie der Einsatz von Wissen führen zur Produktion von Mehrwert im Wirtschaftssektor. Nach dieser Definition scheinen gut ausgebildete Arbeitskräfte eine wichtige Rolle in der wissensbasierten Wirtschaft zu spielen. Mit Blick darauf, dass ein großer Teil der arbeitslosen Bevölkerung des Landes Hochschulabsolventen sind, kann man sagen, dass unser Land ein hohes Potenzial an Humanressourcen im wissensbasierten Sektor hat. Die junge und gebildete Bevölkerung des Landes ist einer der wichtigsten Vermögenswerte der Islamischen Republik Iran. 44% der Arbeitslosen des Landes sind Hochschulabsolventen. Leider sind die meisten dieser arbeitslosen Absolventen des Studiumfachs Landwirtschaft. Die wissensbasierte Produktion wird zunächst gebildete und spezialisierte Arbeitslose anziehen und mit der Verbesserung der Managementpraktiken werden die Produktivität der Produktionsfaktoren und das technologische Niveau steigen und zu Produktionsinnovationen führen. Das wichtigste Hindernis bei der Arbeitssuche ist laut einer einschlägigen Studie aus Sicht der meisten jungen Menschen der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, der durch das Überangebot an Arbeitskräften aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums verursacht wird. Die Ergebnisse derselben Untersuchung zeigen, dass viele junge Menschen glauben, dass ein Hochschulabschluss die Beschäftigung nicht erleichtert. Andererseits bewertet eine deutliche Mehrheit der Arbeitgeber auch das Bildungs- und Ausbildungsniveau junger Menschen und ihre Fähigkeit, das Gelernte am Arbeitsplatz einzusetzen, als relativ schwach. Dies liegt an der mangelnden Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und dem Arbeitsmarkt sowie an der fehlenden Berücksichtigung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes bei den Inhalten des Bildungssystems. Wissensbasierte Unternehmen
können diese Lücke schließen. Tatsache ist, dass das Oberhaupt der Islamischen Revolution in diesen 10 Jahren versuchte, die Wirtschaft zu einem dominierenden Diskurs zu machen, und infolgedessen wurde dieses Thema zu einer Kultur in der Gesellschaft. Verschiedene Bevölkerungsschichten sollten auch alle ihre Fähigkeiten für die Förderung und das Wachstum der Wirtschaft des Landes einsetzen. Denn wissensbasiert ist vor allem eine Kultur, und diese Kultur sollte in jedem Bereich berücksichtigt werden. Einer der Vorteile der auf wissensbasierter Produktion basierenden Beschäftigung besteht darin, dass die potenziellen und tatsächlichen Kapazitäten des Landes aufgrund der Zusammensetzung der jungen Bevölkerung unserer Gesellschaft sehr hoch sind. Die Eliten und Humanressourcen des Landes nicht richtig zu nutzen, bedeutet natürlich, die Ressourcen des Landes zu verschwenden und zu zerstören. Daher ist die Schaffung von Möglichkeiten für den Aufstieg dieser Talente und die Nutzung ihrer Fähigkeiten ein Weg, der durch die Entwicklung und Unterstützung wissensbasierter Unternehmen verwirklicht wird. Die Unterstreichung der Frage des Wissens, die nichts mit heute zu tun hat, ist den hohen menschlichen Kapazitäten und Eliten geschuldet, über die der Iran verfügt. Diese Betonung setzt den vom Oberhaupt der Islamischen Revolution verkündeten Ansatz zum zweiten Schritt der Revolution fort, der die Jugend zu ihrem Hauptadressanten machte. Die Anlehnung an die Jugend löst zum einen verschiedene Teile des Landes von der menschlichen Passivität und spritzt neue Ideen und aktive Arbeitskraft in den Körper verschiedener Bevölkerungsteilen ein und zum anderen neutralisiert den weichen Krieg bzw. Softwar des Feindes gegen die Jugend des Landes, insbesondere ihre Bemühungen, iranische Eliten anzuziehen. In diesem Zusammenhang sagte Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, in einer Rede vor hunderten jungen Eliten und wissenschaftlichen Spitzentalenten des Landes am 17. November 2022, »Die iranische Nation ist eine potenziell elitäre Nation und aus diesem Grund ist sie seit langem das Ziel des demütigenden weichen Krieges der Kolonialisten«, so dass sie ihre Talente und Fähigkeiten vergisst und sogar leugnet und die große Lüge »Wir können« akzeptiert. Eines der Themen, die mit der Prosperität wissensbasierter Unternehmen verwirklicht wird, ist der Einsatz von Erfindern und innovativen Menschen und Spezialisten in verschiedenen Wirtschafts- und Industriebereichen. Der Aufstieg wissensbasierter Unternehmen, die die Intelligenz, den Einfallsreichtum und die Macht der jungen Eliten des Landes nutzen, ist die beste Gelegenheit, Arbeitsplätze zu schaffen und die Auswanderung von Fachkräften zu verhindern. Gemäß internationalen Standards wird die Kapazität der wissensbasierten Wirtschaft in jedem Land anhand der Anzahl der Eliten, Menschen, die zu wissensbasierten Aktivitäten befähigt sind, bestimmt. Nach allgemeinen Berechnungen entspricht diese Zahl 5% der Personen mit Hochschulabschluss. Entsprechend der Zahl der derzeitigen Absolventen iranischer Universitäten, die auf etwa 10 Millionen Menschen geschätzt wird, beträgt die Zahl der Eliten mit der Fähigkeit, im wissensbasierten Sektor des Landes zu arbeiten, jetzt 500.000 Menschen. Diese Zahl kann sich in Zukunft verdoppeln. In diesem Zusammenhang sagte das Oberhaupt der Islamischen Revolution, »Wir haben viele Wissenschaftler und Experten, wissensbasierte Unternehmen und innovative Menschen im Land, und dies ist eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Infrastrukturen in jedem Land, das heißt, die wichtigste wirtschaftliche Infrastruktur für ein Land ist die Existenz Humanressourcen. Wenn wir diesen Punkt beachten, wird sich natürlich der Kreislauf von Wissen bis Reichtum, insbesondere in den Sektoren, die einen Vorteil haben, in Bewegung setzen und fortsetzen. Die Verbesserung der Humanressourcen und der Einsatz gebildeter iranischer Jugendlicher ist ein weiterer Vorteil, den die Gründung und der Fortschritt wissensbasierter Unternehmen haben werden. Dazu sagte Ayatollah Khamenei: Ein weiterer Punkt, der die Menschen in Bezug auf wissensbasierte Produktion und als Reaktion auf diese Kritik, das heißt wissensbasierter Konflikt mit Arbeitsplatzbeschaffung, in den Sinn kommt, ist dieses. Das heißt, wer arbeitet im wissensbasierten Komplex? Unsere jungen Universitätsabsolventen? Heute arbeiten viele unserer Akademikerinnen und Akademiker zu einem sehr hohen Prozentsatz in Bereichen, die nichts mit ihrem Studienfach zu tun haben. Und das ist ein großes Problem. Das ist eigentlich eine Art von Arbeitslosigkeit. Sie haben sich bemüht, sie haben studiert, BAföG erhalten, haben dafür Zeit verbraucht und all das scheint umsonst gewesen zu sein. Das ist eine Art Arbeitslosigkeit. Wenn wir in der Lage sind, wissensbasierte Unternehmen zu entwickeln, werden all diese jungen Menschen zur Arbeit angezogen und die Qualität der Humanressourcen unserer Arbeitseinheiten wird verbessert. Die Eliten kommen zur Arbeit und müssen sich nicht mehr um geringwertige Jobs im Dienstleistungsbereich kümmern. Daher kann eine wissensbasierte Beschäftigung das wichtige Kapital des Landes, das heißt elitäre und leistungsfähige Humanressourcen im Land, bewahren, der Grundlage für stabile Arbeitsplätze und damit auch Hoffnung für die Zukunft schaffen. Nach den in den vorherigen Teilen dieser Beitragsreihe genannten Gründen scheint es, dass Investitionen in den wissensbasierten Sektor im Iran zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung führen und gleichzeitig Arbeitsplätze für die Bevölkerung mit Hochschulabsolventen schaffen werden. Damit sind wir am Ende dieses Teils der Beitragsserie angelangt und bis zu dem nächsten Teil wünschen wir Ihnen alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.